Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Starting Grid. Die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing.
Auf meinsportpodcast.de.
Dobri den und hallo zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de vor dem großen Preis von Russland in Sochi. Mein Name ist Kevin Scheuren. An meiner Seite heute nicht Ole Waschkau, der fällt leider kurzfristig aus, der wird aber nächste Woche wieder da sein. Freue mich umso mehr, dass der hiesige Experte, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian immer voll da ist. Hallo Christian.
Hi Kevin, ich freue mich auch. Es ist ja gefühlt wie Winterpause gewesen, so nicht back-to-back.
Ja, ich weiß auch nicht, ne? Wie hast du das letzte Wochenende verbracht? Auf deinem Sitzrasenmäher oder was hast du gemacht?
Nein, nicht ganz. Also es stand ja mit dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans bei uns einiges auf dem Zettel. Ich bin jetzt nicht der große Langstreckenexperte, deswegen habe ich Hilfsdienst gemacht bei allen möglichen anderen Rennserien, wo meine Kollegen wesentlich kompetenter sind als ich. DTM mich ein bisschen nützlich gemacht, Rallyeware mich ein bisschen nützlich gemacht. Also es war trotzdem nicht langweilig, aber natürlich die Intensität war für mich jetzt geringer als am Formel-1-Wochenende. Von daher frisch erholt und freue mich auf Sochi.
Ja, freust du dich wirklich auf Sochi?
Ja, ganz ehrlich. Also ich meine, der Grand Prix wird, ich will es jetzt nicht schöner reden, als es ist, der Grand Prix wird nicht der allerspannendste werden, aber ich glaube, ich habe es in den letzten Jahren schon ein paar Mal gesagt. Ich war in Sochi auch schon, also ich erinnere mich ja mindestens einmal, ich glaube, ich war schon zweimal da. Ich finde das da eigentlich ganz cool. Ich weiß, da bin ich absolut in der Minderheit, aber ich mag die Landschaft, also diesen Kontrast mit dem Meer, wo man wunderbar joggen und spazieren gehen kann, auch ein bisschen flanieren und dann gar nicht weit weg sind die Berge. Also das hat schon was. Auch sehr freundliche Menschen, mit denen ich da zu tun hatte. Das ist wahrscheinlich immer ein sehr subjektiver Eindruck auch. Aber ich mag Sochi tatsächlich. Aber klar, was für uns jetzt entscheidend ist, sind die Rennen. Und da muss man ehrlicherweise zugeben, die waren jetzt nicht der große Burner die letzten Jahre.
Nee, also Sochi, ich glaube, der Ort Sochi und die Umgebung, das ist wunderbar, aber es geht ja um die Strecke, ja, und die Strecke ist einfach, ist eine Hermann-Tilke-Strecke, wie sie im Buche steht, da ist wirklich von allem was und von nichts wirklich was dabei, muss man ja sagen.
Ja, ich bin im ersten Jahr, als ich da war, ich glaube, es war auch das erste Jahr Sochi überhaupt, es war auf jeden Fall das Jahr, wo Jules Bianchi kurz vorher in Suzuka den Unfall hatte. Daran erinnere ich mich noch ganz gut. Und ich bin damals mit Bernd Mailänder eine Runde joggen gegangen. Also das hat optisch was irgendwie. Da ist dieser Medal Plaza, an dem man vorbeikommt. Schon der Eingang ist sehr imposant. Dieses riesige olympische Haupteingang, der das ja ist. Das sehen wir noch von den Olympischen Spielen die Einladung, auch die Gebäude, alles ganz schick. Es ist ein bisschen grau. Aber ansonsten echt nett. Aber die Strecke ist natürlich, also da, als wir da durchgejoggt sind, da ist fast nur 90-Grad-Kurven mit einer irre langen Geraden, die aber trotzdem jetzt nicht zu wahnsinnig vielen Überholmanövern geführt hat. Die für Toto Wolff, das haben wir heute schon in der Rennvorschau gelesen, das Hauptargument ist, warum Mercedes angreifbar ist, weil du so viel Windschatten hast, wenn du in der ersten Reihe stehst für den dritten, dass der nach vorne fahren kann. aber ja, ich muss dir recht geben, Kevin, es ist jetzt nicht die allerspannendste. Also wir kommen gerade aus Mugello, davor Spa, Monza, damit kann Sochi natürlich nicht mithalten.
Ich habe jetzt, heute hat mir mein Arbeitskollege Jan, ich glaube es war bei den Kollegen von WTF1, die das auf Twitter gepostet hatten, eine Statistik der letzten Russland Grand Prix. Und, also was heißt der letzten? Also 19, 18, 17, 16, 15, 14, dann 1914 und 1913 jeweils der Sieger Mercedes. Also die Chancen stehen gut, dass wieder ein Mercedes gewinnt. Ja? Und der heißt Valtteri Bottas. Aber dazu später mehr. Es wird natürlich ein spannendes Wochenende irgendwo, Christian, weil es hat sich etwas sehr Spannendes und wie ich finde, sehr Interessantes ergeben, worüber auf jeden Fall zu diskutieren ist und ich denke auch in den Pressekonferenzen mit Teamchefs auf jeden Fall gesprochen wird. Stefano Domenicali wird der Nachfolger von Chase Carey. Welche Namen wurden da alle gehandelt? Toto Wolff natürlich vorneweg, dann Christian Horner wurde gehandelt, Zac Brown wurde gehandelt und jetzt ist es Stefano Domenicali, der vor ein paar Monaten habe ich ihn sowohl, ich glaube, bei Beyond the Grid gehört, aber auch im Thinking Forward Podcast von Autosport Und da macht es nicht den Eindruck, als dass er unbedingt in die Formel 1 zurückkommen möchte. Und jetzt wird er quasi Chef. Wahnsinn.
Ja, auch für mich muss ich zugeben, doch relativ überraschend. Ich hatte ihn dafür nicht unbedingt auf dem Zettel. Ich hätte auch ehrlich gesagt eher gedacht, dass Liberty Media sich vielleicht nach jemandem von außerhalb der Branche komplett umsehen wird. Also einen Marketing-Experten reinbringt, der vielleicht einen anderen Sport schon gemacht hat. Das wäre sehr amerikanisch gewesen. Man scheint da aber tatsächlich jetzt jemanden gesucht zu haben, der auch den Sport und die handelnden Personen gut kennt. Und das ist Stefano Domenicali zweifellos. Er bringt gleichzeitig ein Profil mit als CEO von Lamborghini, einer Volkswagen-Konzerntochter, das halt mit Geschäftsführertätigkeiten klarkommt. Man darf ja nicht vergessen, da geht es ja nicht nur darum, ein paar nette Interviews zu geben im Fernsehen, sondern da steckt auch richtig Business dahinter mit allen möglichen Papierkram und so weiter. Das muss derjenige ja auch erledigen. Also das Profil bringt er sicher mit, hat Betriebswirtschaftslehre studiert, kommt aus dem Managementbereich, mit Sicherheit ein kompetenter Mann, aber ich hätte tatsächlich nicht mit Domenicali gerechnet, muss ich ehrlich zugeben. Also überraschend, und was natürlich das ein bisschen Prekäre dran ist oder das, worüber wir in den nächsten Tagen möglicherweise die eine oder andere Meinung hören werden, ganz bestimmt von den Fans, und die Fragen werden wir dann auch stellen, natürlich den handelnden Akteuren. Das ist jetzt der dritte wirklich mächtige Ferrari-Manager aus der großen Schumacher-Ära, der am Schalthebel der Formel 1 sitzen wird. Weil wir haben ja schon Jean Todt, den damaligen Teamchef, der jetzt Präsident der Vier ist. Dann gibt es Ross Brawn, der als sportlicher Direktor für Liberty Media die Formel 1 koordiniert. Und jetzt auch noch Stefano Domenicali als Chef der Formel 1, als Nachfolger von Chase Carey. Das finde ich schon ein bisschen überraschend, und ich möchte gar nicht Domenicali und auch nicht Jean Todt und schon gar nicht Ross Brawn unterstellen, dass sie in irgendeiner Weise nicht integer sind. Ich glaube, die können auch sehr gut trennen, ob man jetzt für Ferrari entscheidet oder im Interesse der Formel 1. Ich finde, vor allem Ross Brawn hat das sehr, sehr bewiesen in den letzten Jahren, dass er da den richtigen Hut schon auf hat und sich von seiner Vergangenheit gelöst hat. Aber bei solchen Positionen, wo doch Neutralität sehr, sehr wichtig wäre, ist meiner Meinung nach alleine der Anschein von Befangenheit irgendwie ein bisschen gefährlich oder zumindest unglücklich in der Außendarstellung. Und diesen Anschein hat man natürlich, weil jetzt immer dann, wenn irgendeine Entscheidung getroffen wird, die vielleicht für Ferrari ein bisschen positiv ist oder ein bisschen besser für Ferrari ist als für Mercedes oder für Red Bull, wird die Öffentlichkeit immer sagen, ja klar, sind ja jetzt die ehemaligen Ferrari-Chefs, die da entscheiden. Also das ist die Gefahr, und deswegen überrascht mich das auch, dass man das so entschieden hat. Aber ganz wichtig ist mir wirklich, dass das nicht eine Unterstellung sein soll. Also ich glaube tatsächlich, die werden neutral und objektiv entscheiden, aber solche Positionen sollte man vielleicht dann tatsächlich eher ohne Vergangenheit besetzen.
Da gehe ich 100% mit. Und als ich das gelesen habe, habe ich doch ein bisschen Bauchschmerzen bekommen. Ich habe das ja angedeutet in unserer Telegram-Gruppe Starting Grid Fans. Da könnt ihr gerne mal reinkommen. Ist eine sehr coole Gruppe, lohnt sich. Ist keine Aluhut-Gruppe, das kann ich euch mal sagen. Ich habe da schon gewisse Probleme mit, weil dieser Ferrari-Deal, der hängt mir da immer noch so ein bisschen nach, muss ich sagen. Also dieser Deal, der gemacht worden ist, der Ferrari natürlich klar eingebremst hat, aber wo nie bekannt geworden ist, was ist überhaupt jetzt passiert. Und das erinnert mich immer so an diesen Uli Hoeneß-Deal, den er mit der Staatsanwaltschaft damals gemacht hat. Ja, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber ich hoffe, ihr versteht mein Bild. Uli Hoeneß konnte sich ja selbst anzeigen. Ja, das ist ja nun mal steuerrechtlich in Deutschland so vorgesehen. Dadurch gestehst du ja, dass du Steuerhinterziehung betrieben hast, dann geht es um den Wert und dann wird eine Strafe festgelegt. Es gibt aber keine weiteren Ermittlungen. Also dementsprechend konnte Uli Hoeneß ja nicht für anderes belangt werden, genauso wie eventuell, dass er Geld vom FC Bayern genommen hat, um zu spekulieren. Das ist alles natürlich jetzt von mir rein interpretiert. Ja, also damit entging er natürlich auch und andere Parteien um ihn herum eine Ermittlung. So ein bisschen hatte man ja auch den Anschein, dass es bei Ferrari der Fall war, als dieser Deal gemacht worden ist, zumindest mein Eindruck von außen war, jetzt macht man einen Deal, man macht nicht wirklich öffentlich, was passiert ist, aber man sagt, es gibt eine Strafe, und man sieht ja auch, dass die Leistung runtergegangen ist. Das heißt, das, was passiert ist, scheint Wirkung gezeigt zu haben. Trotzdem ist der Blick für die Öffentlichkeit, wie ich finde, ein ganz schwieriger, nämlich, dass da Jean Todt als FIA-Präsident und Ross Brawn als sportlicher Direktor der Formel 1, Chase Carey nehme ich da jetzt mal raus so ein bisschen, oder so wie Sean Bratches oder so, die haben damit nicht wirklich was zu tun. Also Sean Bratches, der ist ja der Marketing-Manager quasi der Formel 1 gewesen. Ist er ja mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. dass da dieser Deal gemacht worden ist und nicht wirklich transparent gearbeitet wurde. Und damit habe ich ein Riesenproblem, gerade wenn man dieses Bild der Mafia, ja, es ist ja durchgängig irgendwie in den letzten Jahrzehnten so, dass man immer das Gefühl hat, Ferrari wird natürlich nach vorne gedrückt. Damit möchte ich nicht unterstellen, ähnlich wie du, dass das wirklich auch passiert, wenn Stefano Domenicali der Geschäftsführer der Formel 1 ist. Aber ich finde es als Bild nach außen, und da gebe ich dir halt zu 100% recht, aber ich mache jetzt einfach mal dieses etwas krassere Bild als du. Es macht nach außen einen richtig miesen Eindruck, muss ich sagen, wenn jetzt der dritte Ferrari-Mann da ist. Weil ich mir gewünscht hätte, und tatsächlich bin ich da auch bei dir, also ich bin nicht bei dir, aber ich bin bei deiner Vermutung bei dir, dass ich gedacht hätte, Liberty Media holt jemanden von außerhalb. Und ich glaube, das wäre auch genau der richtige Schritt gewesen. Denn man hätte nicht mal zwingend jemanden von ganz außerhalb nehmen müssen. Aber was wäre gewesen, wenn man, was weiß ich, einen Alejandro Agag genommen hätte, der die Formel E geleitet hat oder der sie leitet und vielleicht rübergeholt hätte? Nur mal so als Beispiel.
War auch, glaube ich, tatsächlich einer der Kandidaten. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich hundertprozentig stimmt oder woran es gescheitert ist. Aber soweit ich weiß, war Agag auch auf der Liste derjenigen, die da in Betracht gezogen wurden.
Ja.
Und ich gebe dir recht.
Also es ist halt so eine Sache, jemanden von ganz, also jetzt aus der NHL oder aus der NBA oder aus der NFL zu holen, das meine ich gar nicht mal so sehr. Aber man hätte ja jemanden holen können, der schon motorsportaffin ist, aber der nicht unbedingt, also der einen internationalen weiteren Blick im Sportbusiness hat, als jetzt nur auf die Formel 1 bezogen. Und Stefano Domenicali hat diesen Blick natürlich in der Automobilbranche und auch im Motorsport. Der Mann weiß viel und der Mann hat viel erlebt. Aber er hat eben auch diese Ferrari-Vergangenheit. Und es sieht halt nach außen, wenn man jetzt den nächsten holt, und witzigerweise mit meinem Vater heute Morgen drüber geschrieben, und er meinte nur, tja, man muss halt dafür sorgen, dass Ferrari bleibt. Ja, das war so ein Kommentar von ihm. Und so wirkt das dann manchmal auch, wenn so dieser Klüngel sich zusammenhält. Es muss nicht passieren, es muss nichts heißen. Im Gegenteil, es kann halt wirklich sein, dass Stefano Domenicali, ich glaube, der Abschied von Ferrari war jetzt auch nicht der schönste irgendwie, den man sich gewünscht hat, muss man ja fairerweise sagen.
Darf man nicht vergessen, da kam der Mann mit der Sonnenbrille hinterher,
ja.
Marco Mattiacci, also das ist nicht alles friedlich auseinandergegangen.
Genau, und ich habe auch gelesen, und das stimmt auch, Ross Brawn war natürlich nicht nur bei Ferrari, er war bei Benetton, er war bei Brawn GP, er war bei Mercedes, also er steht schon über den Dingen, ja, aber man verbindet ihn halt am ehesten mit Ferrari und Michael Schumacher, und es ist einfach das, was es am Ende wird und das, was jetzt einfach mal als Entscheidung dasteht, das wird wahrscheinlich am Ende als komplette Schere auseinandergehen. Wir werden hier in einem halben Jahr, einem Jahr, zwei Jahren sitzen und sagen, boah, Stefano Domenicali, das war der Hammer, dass sie den geholt haben. Die haben richtig was verändert und vielleicht hat er ja sogar diesen Blick für die Oldschool-Strecken als Motorsport-Fan, als Race-Fan, als Racer im administrativen Bereich.
War ja auch mal, kurzer Einschub an der Stelle, als er bei Ferrari angefangen hat, Mitte der 90er für Mugello zuständig. Mugello gehört ja Ferrari.
Genau.
Und da war er kurzzeitig Streckendirektor.
Ja, also der hat da schon einen Blick für. Wie gesagt, wir können ja jetzt nur diese Entscheidung beurteilen. Und ich finde, das hat halt nach außen gesehen und wirklich nur von komplett außen betrachtet. Also du bist da wahrscheinlich noch mal näher dran als ich. Aber jetzt von meiner Warte aus, ein kleines Geschmäckle ist da schon. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie zum Beispiel dann diese suffisanten Teamchefs wie, nehmen wir jetzt mal Christian Horner oder auch Toto Wolff vielleicht auf
besonders Toto Wolff, Kevin. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche.
Bitte.
Aber besonders Toto Wolff, denn da das war ja, und das weiß ich mit Sicherheit, dass er Gespräche geführt hat. Also da hat es zumindest eine Kontaktaufnahme gegeben mit Liberty Media, denn er war, so wurde mir das damals berichtet und das schon ein Jahr ungefähr her, er war der Wunschkandidat von John Malone. John Malone ist ja der Eigentümer, der Oberboss sozusagen, der oberste Chef von Liberty Media. Das ist ja ein Konzern, der weit über die Formel 1 hinausgeht. Und John Malone wollte Toto Wolff haben, so wie ich informiert bin. Auch Greg Maffei, die Nummer 2 im Konzern sozusagen. Das ist aber unter anderem daran gescheitert. Wir wissen nicht, ob Toto Wolff das überhaupt gemacht hätte. Da gibt es auch Stimmen, die sagen, der hat sich das zwar angehört, um sich Optionen zu schaffen, aber ob er es dann wirklich gemacht hätte, das ist einmal dahingestellt, sozusagen eine Funktion auszuüben, wo er nur noch exekutiert, aber nicht mehr selbst gestalten kann, weil als Geschäftsführer der Formel 1 oder als Vorsitzender der Formel 1 ist er schon weisungsgebunden an die Liberty-Menschen über ihm, also eben zum Beispiel John Malone und Greg Maffei. Da gibt es Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, der hat sich das angehört, aber ob er sich es dann wirklich angetan hätte, das zu machen, bin ich mir nicht sicher. Aber Toto Wolff, das ist ja letztendlich dann dran gescheitert, dass ausgerechnet Ferrari das Veto gegen ihn eingelegt hat. Ja, das ist ja ein bisschen die Ironie an der Geschichte jetzt. Von daher, ich bin gespannt, ob er sich da einen ironischen Kommentar verkneifen kann. Wahrscheinlich ja, weil er ein sehr, sehr guter Diplomat ist. Aber auch die Horners dieser Welt, Dr. Marco, ob denen da nicht mal was rausrutscht, das wird möglicherweise spannender als das Geschehen auf der Strecke.
Ist das deiner Meinung nach ein Indiz dafür, dass Toto Wolff der Formel 1 in welchem Team auch immer erhalten bleibt?
Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Also ich glaube, dass er Formel 1 weitermachen möchte. Aber ich würde das nicht in Verbindung sehen, weil ich glaube, die Geschichte mit Liberty, die hatte sich für ihn schon, also schon seit ein paar Monaten erledigt, dass das okay. Nichts wird. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob er das überhaupt gemacht hätte. Ich weiß, dass man sich das gegenseitig mal angehört hat, dass man sondiert hat, wie weit das gegangen ist und ob er gesagt hätte, passt, mache ich. Das ist meine Zukunft nach Mercedes, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber eins möchte ich vielleicht noch ergänzen, Kevin, weil ich finde, du legst den Finger genau in die richtige Wunde, mit dem, wie du das geschildert hast, was Befangenheit betrifft. Nehmen wir diesen Fiat-Ferrari-Deal. Das hätte möglicherweise, hätte jetzt Mercedes getrickst und nicht Ferrari oder mutmaßlich getrickst, wäre vielleicht dieser Deal genauso entstanden, wie er jetzt ist. Ja, weil man aus irgendwelchen Gründen halt sagt, man muss da Geheimhaltung machen und pipapo, ob das wahnsinnig schlau war, wissen wir nicht, weil ja keiner was redet drüber, worum es da ging und was jetzt eigentlich verbrochen wurde und was eigentlich die genaue Strafe war. Alles sehr, sehr intransparent. Das hat aber dieses Geschmäckle eben genau deswegen, weil Ferrari betroffen ist und weil Chatot ein ehemaliger Ferrari-Mann ist. Ja, da sehr, sehr viele Fans stellen sich zu Recht die Frage, hätte man bei anderen Teams genauso gehandelt? Wir unterstellen jetzt einfach mal, weil wir uns gute Menschen glauben, ja, wäre in anderen Konstellationen genauso gewesen. Aber der Anschein wird einfach erweckt, dass dem nicht so ist. Und wenn jetzt an noch einem Schalthebel der Macht wieder ein Ex-Ferrari-Mann sitzt, bei Chatot ist es ja eher Fiat der sportliche Bereich, jetzt gehen wir auch sehr, sehr stark ins Kommerzielle rein bei Liberty Media und dem neuen Vorsitzenden der Formel 1. Das ist schon unglücklich in der Außendarstellung. Auch wenn wir, wie gesagt, nicht glauben, dass da Stefano Domenicali nicht der richtige Mann ist. Hat er übrigens, das möchte ich noch ergänzen und dann beende ich meinen Monolog, hat er auch schon mal bewiesen, ja, dass er das Interesse des Sports in den Vordergrund rücken kann, als er nämlich Ferrari-Teamchef war und gemeinsam mit Martin Whitmarsh den Vorsitz der damaligen Teamvereinigung FOTA innehatte. Da waren Domenicali und Whitmarsh nach der eher weniger freundlich gehandhabten Ära von Ron Dennis und Jean Todt zwei Personen, die es geschafft haben, die Teams in Dialog zu bringen und über die Grenzen, über die sportliche Rivalität hinaus das Interesse des Sports in der einen oder anderen Frage in den Vordergrund zu schieben. Also ich glaube, der kann das. Ich glaube auch, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine harte Einschätzung, aber was ich vorhin gesagt habe, dass Toto Wolff vielleicht nicht die Rolle eines Befehlsempfängers akzeptieren würde, das wiederum kann, glaube ich, Stefano Domenicali sehr, sehr gut. Also da, glaube ich, passt er vom Profil ganz gut hin. Und vielleicht war das auch der Grund, warum die Wahl auf ihn gefallen ist, weil er all diese Qualitäten mitbringt, die wir gerade besprochen haben, sei es das BWL-Studium, sei es die Referenzen, die er hat in der Formel 1, sei es, dass er CEO schon war, sei es, dass er auch Rennstrecken kennt, also er kennt das Geschäft wirklich von der Pike auf. Gleichzeitig ist er aber kein Typ vom Schlage eines, sagen wir mal, Flavio Briatore oder vielleicht auch mit Abstrichen Toto Wolff, der eine Larger-than-Life-Persönlichkeit ist und da eine Solo-Show abzieht. Ja, die Gefahr ist, glaube ich, bei Domenicali nicht akut gegeben. Und vielleicht hat man genau so jemanden gesucht, der exekutiert, aber nicht sozusagen seine eigenen Interessen und ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
Ich weiß,
was aber der sich nicht selbst größer macht, als die Formel 1 ist.
Ja, und deswegen gebe ich euch noch drei Empfehlungen mit. Und zwar eine, die wir verlinkt haben. Christians Video, das er heute gemacht hat zur Neubesetzung von Stefano Domenicali. Also wenn ihr noch ein bisschen mehr hören wollt, was Christian dazu zu erzählen hat, das Video auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com, das verlinken wir. Da auch Ausschnitte aus dem Thinking Forward Podcast von Stefano Domenicali bei den Kollegen von Autosport. Den empfehle ich euch generell auch. Den könnt ihr bei Spotify zum Beispiel hören. Und auch Beyond the Grid mit ihm könnt ihr auch bei Spotify hören. Dort auch tolle Einblicke in die Zeit bei Ferrari, aber auch drüber hinaus. Und auch sowas, ob Lamborghini zum Beispiel wieder mal was für die Formel 1 wäre. Also es gibt sehr viele spannende Sachen rund um Stefano Domenicali. Hört sie euch an. Sehr sympathischer Typ. Übrigens könnt ihr Starting Grid und alle weiteren Podcasts von meinsportpodcast.de jetzt bei Amazon Music hören. Also wenn ihr bei Amazon Music eure Podcasts hört, dann könnt ihr da jetzt auch alle unsere Podcasts und natürlich vor allem Starting Grid abonnieren und jedes Mal, wenn eine neue Ausgabe kommt, auch hören. Und ja, Freunde, hoffentlich bald auch bei Spotify. In diesem Sinne machen wir jetzt eine kurze Pause Und dann geht's gleich weiter mit dem Thema Nürburgring, denn dort sind Karten in den Vorverkauf gegangen und wir sprechen so ein bisschen darüber. Auch da das Thema Außenwirkung, glaube ich, ein ganz wichtiges vor dem großen Preis der Eifel. Und wir werden natürlich auch heute noch auf den großen Preis von Russland vorausschauen. Aber es gibt ja ein paar News und über die möchten wir gerne reden. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren ist mein Name. An meiner Seite heute Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany. Wenn ihr ihm bei Twitter folgen wollt, @mst_christianN. Oder Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll auf Facebook. Mir könnt ihr folgen unter @kevin_scheuren bei Twitter. Und Ole Waschkau, der heute nicht da ist, @olewaschkau bei Twitter und bei Instagram. Christian, du bist auch bei Instagram mittlerweile, oder?
Ja, schon eine ganze Weile eigentlich, aber sehr inaktiv da, okay. Um ehrlich zu sein.
Okay. Du bist noch kein Influencer geworden.
Nein, kein Influencer, okay. nur die Grippe.
Wow. Ja, die Grippe kann man sich eventuell auch holen im Oktober auf dem Nürburgring, je nachdem, wie das Wetter ist. Tolle Überleitung, wie ich finde. Je nachdem, wie kalt es wird, wird es ohne Rahmenprogramm, zumindest ist ja noch nichts bekannt, was denn so überhaupt fahren soll. Denn es gibt keine Formel 2, es gibt keine Formel 3, sowieso kein Porsche Supercup. Vielleicht fährt Boss GP ja oder man, weiß ich nicht, holt noch irgendeine andere Rennserie ran, weil sonst könnte es ganz schön kalt werden. Und für einige ganz schön teuer, muss man sagen. Die ersten 5.000 Tickets auf dem Nürburgring sind verkauft. In dieser Woche gab es die Freigabe des Gesundheitsamts in Ahrweiler, dass man Karten verkaufen darf. Der Nürburgring hat das gemacht. Und die ersten 5.000 Tickets sind weg für die Mercedes-Tribüne, für die Tribüne 5B, glaube ich, Michael Schumacher S und noch eine hintere Tribüne. Abgestuft in drei Preisklassen. Einmal die Preisstufe 1 für ein Wochenendticket 400 Euro. Preisstufe 2 299 Euro, also 300 Euro. Und 200 Euro fürs Wochenende immerhin für die dritte Kategorie, also die weit entfernteste Tribüne, sage ich mal. Das ging sehr schnell innerhalb von 2 Stunden. Das wäre wahrscheinlich noch schneller gegangen, wäre der Server nicht zusammengefallen vom Nürburgring. Denn anders als...
Hätten Sie die mal über Motorsport-Tickets verkauft, wäre das nicht passiert.
Hätten Sie es mal gemacht, das solltet ihr natürlich machen. Ne? Eure Motorsport-Tickets bei motorsporttickets.com oder natürlich beim Tippspiel mitmachen von uns. Da könnt ihr nämlich am Saisonende 2.000 Euro Gutschein gewinnen bei motorsporttickets.com. Der ist dann 18 Monate gültig. Da könnt ihr also noch ein bisschen Zeit rausholen und natürlich, egal für welche Rennserie nutzen, die Tickets werden bei Motorsport-Tickets verkauft und dort könnt ihr dann zuschlagen. Beim Nürburgring geht es nur über den Nürburgring. Der Unterschied zum Beispiel zum DTM-Rennen oder zum ADAC GT Masters ist, in diesem Fall dürfen nicht nur Leute oder können auch Menschen und Fans aus Nachbarländern Karten kaufen. Bei DTM war es ja nur deutsche Staatsbürger, glaube ich. Ich glaube, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass es nur Deutsche waren. Während es jetzt auch Fans aus Holland, Belgien und Luxemburg dürfen, also quasi aus den Nachbarländern des Nürburgrings. Die dürfen auch kommen, was das Ganze natürlich wieder sehr viel interessanter macht, denn dann haben wir wieder Reiseverkehr. Das ist natürlich zu Corona-Zeiten dann mit der Nachverfolgung natürlich machbar durch die personalisierten Tickets, birgt aber auch seine ganz eigenen Gefahren, weswegen ich nicht nur anhand des Geldes, weil für mich ist es einfach zu teuer. Also für mich käme es nur in Frage, Samstag und Sonntag zu gehen. Und dann sind, weil ermäßigte Tickets kriege ich nicht, also ermäßigte Karten gibt es nur für Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 15 Jahren oder Menschen mit Behinderung, mindestens 50%, kriegen auch 50% auf den Eintrittspreis. Das finde ich gut, aber wenn man bedenkt, dass man für ein 200-Euro-Ticket jetzt nicht auf der besten Tribüne sitzt, obwohl jetzt in der zweiten Verkaufsphase, muss man sagen, ist die günstigste Tribüne die an der Vedol-Schikane. Das könnte ganz interessant sein, kurz vor Start, also vor der letzten Kurve, vor der Hyundai-N-Kurve hin zur Start-Zielgeraden. Da hat sie zumindest vielleicht mal so ein paar Action-Szenen. Die Mercedes-Tribüne, die hätte ich ja noch ganz interessant gefunden. Die 4A mit dem Blick auf die Start-Zielgerade und hin in den ersten zwei Kurven. Also das ist für mich, die Mercedes-Arena ist für mich dann das der besten Areale am Nürburgring. Da sind mir 400 Euro für 2 Tage Motorsport dann doch ein bisschen viel aktuell. Also ich habe das Budget einfach nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem, das, wo ich mich am meisten beiße, ist eigentlich, dass auch die Nachbarländer einbezogen werden, weil das dann mit der Corona-Vorsorge das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Ich würde trotzdem nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass diese Genehmigung nicht zurückgenommen wird. Also, dass alle die, die sich jetzt Karten kaufen, am Ende dann doch ein bisschen enttäuscht sein werden, weil die Corona-Situation hier im Rheinland, hinten die Eifel, es ist ein bisschen prekär in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Also, ich bin sehr gespannt darauf. Ich meine, ich bin froh, dass Fans kommen und ich bin froh, dass so viele Fans auch schon Karten sich sichern konnten. Also 5.000 Karten in 2 Stunden, das ist nicht schlecht für die jetzige Zeit und zeigt auch, dass die Leute darben, wieder zur Formel 1 zu gehen. Aber ich glaube, dass man dann anders als in der Türkei zum Beispiel, wo man sicherlich das mit den, wie viel 1.000 Fans planen sie da, 40.000 oder sowas?
Irgend sowas, ja,
ja. Genau. Also da ziehen sie es auf jeden Fall durch. Also wie gesagt, ich bin gespannt, ob wirklich am 11. Oktober die 20.000 hinkommen, weil ich glaube auch, dass diese zweite Vorverkaufsphase sehr erfolgreich werden wird. Sie werden die Serverkapazitäten steigern. Die Tickets gibt es übrigens ab Freitag. Ja, wir nehmen hier auf am 23.09. Am Freitag gibt es dann die nächsten Tickets. Ihr könnt euch auch VIP-Tickets kaufen. Die kosten für Erwachsene 1.499 Euro fürs Wochenende.
Was kriegt man dafür, Kevin? Das weiß ich gar nicht.
Ich schaue gerade mal rein. Ich habe es letztens, glaube ich, sogar noch irgendwo gesehen. VIP-Tickets. So, da bekommst du einen Zutritt für die Business Lounge am Samstag und Sonntag. Dann ein persönlich gepolsterter und überdachter Sitzplatz mit bester Sicht auf die Stadt Zielgerade.
Überdacht ist in der Eifel natürlich hilfreich.
Das ist tatsächlich sehr hilfreich im Oktober. Täglich ein exklusives Frühstücks-, Lunch- und Küchenbuffet inklusive Getränke. Alkoholisch steht nicht, ne? Also das ist ja immer anders. Dann, pass auf, jetzt hier, man kann ja nicht in den Paddock. Das ist ja, geht ja nun mal nicht, ne? Aber es gibt ja einen virtuellen Paddock-Club. Der virtuelle Blick hinter die Kulissen der Formel 1 ins Grand Prix Fahrerlager mit Experten- und Legendentalks via Zoom-Übertragung.
Spannend.
Ja. Dann die Moderation von und Expertentalks mit Motorsport- und Nürburgring-Spezialisten in der Business Lounge. Flatscreens, freie Sicht auf die große LED-Wand mit Livestream, Sitzplatzzuweisung auf dem Balkon, persönliche Gästebetreuung, Goodiebag. Und man darf mal ins Museum Ringwerk. Ja, für 1.499 Euro für 2 Tage, denn Freitag zählt da nicht zu. Ja, und jetzt, wenn du 2 VIP-Tickets holst, kriegst du das Parkticket im Parkhaus dazu. Sonst musst du für 50 Euro nochmal extra parken kaufen. So, ja, das sind die Ticketpreise. Wie gesagt, die nächste Ticketstufe kommt dann am Freitag online. Dort dann die Tribüne T4, also die Bildsteintribüne Richtung Ende Stadt Zielgerade. Auch eine sehr attraktive Tribüne, wie ich finde. Dann die Tribüne 12a, das ist die 2. Preisstufe für 300 Euro, das ist die an der Wedol-Schikane, da habe ich mich gerade vertan, denn die günstigste Tribüne wird hinter dem Michael Schumacher S sein, die Tribüne T6, also quasi anschließend an die Tribüne 5b, die beim letzten Mal verkauft worden ist, Richtung Dunlop-Kirche.
Heißt die Schikane nicht eigentlich NGK-Schikane inzwischen, Kevin? Oder haben die von NGK auf Wedol? Ich blicke da nicht mehr durch.
Nee, ich habe jetzt hier den Plan gerade und da steht Michael Schumacher S. Und achso, du meinst die Schikane, ist die Wedol-Schikane?
Ja,
ist die Wedol-Schikane. Ja, was ist dein Gefühl, Christian? Ich meine, in Österreich hätte man es sicherlich auch gerne so gemacht, obwohl jetzt gerade nicht mehr, muss man ja fairerweise sagen. Obwohl, da in der Steiermark, da dürfte es gehen. Oder wie ist da die Zahl aktuell?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie es jetzt speziell in der Steiermark ist. Insgesamt steigen die Zahlen bei uns natürlich wieder relativ dramatisch, also ganz ähnlich wie im Frühjahr. Ich bin kein Virologe, ja. Ich kann hier nur eine persönliche Meinung abgeben und die ist in Wahrheit 0815, wie es jeder andere auch weiß. Die Formel 1 hat einen großen Vorteil und das ist, es ist Freiluftsport. Ja. Also ich glaube schon, dass es möglich ist, dass du auf Tribünen die Leute weit genug auseinandersitzt, dass da das Risiko sehr, sehr gering bis gegen null geht. Die Frage ist eher, logistisch musst du dich halt sehr schlau anstellen, dass du nicht irgendwo große Schlangen hast, die sich entwickeln. Das sind eher die Geschichten. Aber ich denke mal, die Gesundheitsbehörden hätten nicht die Frage erteilt, wenn nicht das Konzept auch in diesen Fragen ausreichend professionell wäre. Also ja, klar. Man kann sich natürlich auch fragen mit Grenzöffnung dann, wenn dann die Holländer mit dem Wurmwegen rüberkommen. Wahrscheinlich, weil für die ist es eine Chance, dieses Jahr einen Grand Prix zu kriegen. Die Kohle, die sie bei Zandvoort gespart haben, die geben sie jetzt vielleicht für Nürburgring aus. Spa durften sie ja auch nicht. Wie gesagt, ich bin definitiv kein Corona-Experte. Ich freue mich und ich glaube, dass der Hunger sehr, sehr groß ist der Menschen. Weil eben, du kannst ja auch abseits Formel 1 nicht viel machen in diesem Sommer, ja. Viele haben vielleicht auch ein bisschen angespartes Geld übrig. Andere tun sich vielleicht schwerer, weil sie irgendwie Kurzarbeit waren oder so. Aber ich glaube, es gibt genug, die dann auch sagen, so, wir konnten nicht in Urlaub fahren dieses Jahr und jetzt gönnen wir uns noch was. Jetzt machen wir mal einen Nürburgring. Also, das Paradox ist, in einem Jahr, wo du, vielleicht am meisten Tickets mitverkaufen könntest, darfst du nicht. Ja. Also ich wünsche den Veranstaltern am Nürburgring wirklich, dass es ein Erfolg wird, ja. Dass sie alles verkauft kriegen, was sie verkaufen dürfen und dass es vor allem, dass alle gesund bleiben und nicht irgendwie ein Cluster da entsteht. Aber ich persönlich mache mir da jetzt keinen großen Kopf drum, ehrlich gesagt, weil ich vertraue da den Zuständigen, dass sie das professionell managen.
Absolut. Also das Hygienekonzept am Nürburgring funktioniert, glaube ich, hervorragend, weswegen man ja schon sehr viele Rennserien mit Zuschauern gemacht hat. Und ich drücke denen auch nur alle Daumen. Also ich liebe den Nürburgring. Das wisst ihr. Also von daher toi, toi, toi.
Was man natürlich dazu sagen muss, das perfekteste Hygienekonzept ist letztendlich auch ein bisschen von der Schwarmintelligenz abhängig. Ja? Also wenn die Menschen sich aufführen wie die größten Idioten, dann wird das beste Hygienekonzept nicht funktionieren. Also das ist der Appell an die Glücklichen waren und Tickets bekommen haben. Denkt ein bisschen nach bei dem, was ihr tut. Wenn da alle halbwegs vernünftig miteinander umgehen, dann wird es da kein Problem geben, glaube ich.
Das fasst das gut zusammen und allen natürlich, die es schon geschafft haben. Ich weiß, dass es einige bei uns in der Telegram-Gruppe und auch in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe gab, die Karten bekommen haben, schon in der ersten Verkaufsphase. Euch schon mal viel Spaß, so denn alles auch über die Bühne geht und ihr auch hin dürft. Und allen, die sich noch in den nächsten 3 Vorverkaufsphasen Karten holen wollen, jeweils 5.000, dann bis am Ende 20.000 hoffentlich verkauft sind. Viel, viel Erfolg. Wie gesagt, schade drum für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, da muss ich einfach auch, da muss ich aufs Geld gucken. Ich habe halt nur ein Azubi-Gehalt am Ende des Tages und vielleicht dann nächstes Jahr, wenn der Nürburgring hoffentlich zurück in den Kalender kommt, und darüber werden wir gleich mal sprechen müssen, denn wir haben Ende September und es gibt noch keinen Grand Prix für die nächste Saison 2021. Kein provisorischer Kalender, nichts. Aber ein paar Gerüchte, was denn so passieren kann. Und darüber sprechen wir jetzt gleich mal. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wir schreiben den 23. September 2020. Kurz vor dem großen Preis von Russland befindet sich die Formel 1 in einer Saison, die eine sehr besondere ist. Wir fahren noch in Portimao, wir fahren noch am Nürburgring, wir fahren noch in der Türkei. Also Rennen, die ja nie geplant waren, noch nicht mal annähernd geplant waren, für die nächsten Jahre eigentlich. Aber wie sieht es eigentlich 2021 aus? Und da kam jetzt heute ein Gerücht ans Tageslicht, Christian. In Saudi-Arabien plant man ja eine Rennstrecke und zwar im Örtchen Qiddiya, glaube ich, so heißt er. Ja, in Qiddiya. Aber das dauert ein bisschen länger. Das verzögert sich. Es ist schwierig, da, glaube ich, das so, wie sie es planen, mit Freizeitpark und allem diese Strecke hinzuklatschen. Aber man ist ja dafür bekannt, in Saudi-Arabien Probleme schnell und unkompliziert zu lösen, auf vielen Ebenen. Man hat ja auch die Formel E gebracht, und zwar in Ad-Diriyah, nahe der Hauptstadt Riyadh. Da haben sie ihr erstes Rennen gemacht. Die Rallye Dakar fand zum ersten Mal in Saudi-Arabien statt. Und jetzt könnte 2021 auch die Formel 1 dort fahren, und zwar in Jeddah. Die zweitgrößte Stadt des Landes soll auf einem Straßenkurs die Formel 1 hosten. Es war ja nur eine Frage der Zeit nach dem Aramco-Deal, dass auch die Formel 1 in Saudi-Arabien fährt. Dass es jetzt so schnell geht, das hätte ich nicht gedacht, aber ich glaube, in Anbetracht der Situation, dass man auch für 2021, Christian, dringend Austragungsorte braucht, denn da soll ja auch Motorsport und die Formel 1 gefahren werden, ergibt es schon auch irgendwo Sinn, auch wenn natürlich die Zweifel bei mir ganz persönlich bleiben.
Ja, mich überrascht jetzt auch gar nicht, dass es verhältnismäßig schnell geht mit möglicherweise schon 2021, weil dass die Gespräche, dass in Saudi-Arabien auch ein Grand Prix stattfinden wird, die gibt es ja schon relativ lang. Also es gab da auch ein Projekt, wo Alexander Wurz, glaube ich, als Berater involviert war, wahrscheinlich auch Hermann Tilke, wobei da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Also dass die Pläne sind nicht neu, das möchte man schon sehr lange machen, und wie du richtig gesagt hast, spätestens mit dem Aramco-Deal war eigentlich klar, dass das früher oder später passieren wird, und mit der Formel E hat man schon gesehen, dass das Land auch dazu in der Lage ist, ein Stadt-Grand Prix oder ein Stadtrennen, in dem Fall war es ja kein Grand Prix, sondern E-Prix, dass das im Zweifel auch sehr, sehr schnell provisorisch errichtet werden kann, also provisorisch im Sinn von temporärer Aufbau. Also ja, ich finde es jetzt nicht so überraschend. Ich weiß nicht, ob wir nochmal eingehen müssen auf die Menschenrechtsfrage auf dieser Ebene, das haben wir ja schon öfter diskutiert, Kevin, das kann man natürlich hinterfragen. Ja. Nur überrascht, wie gesagt, bin ich spätestens seit Aramco-Deal nicht, sondern ich glaube, ab dem Zeitpunkt war klar, dass zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein Grand Prix in Saudi-Arabien stattfinden wird. Was ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nicht weiß, ist A, ich kenne keine Details zu diesem Projekt, zu diesem konkreten, und B, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie im Mittleren Osten die Corona-Zahlen sind, weil das ist ja was nächstes Jahr den Kalender auch maßgeblich prägen wird und warum es noch keinen provisorischen Kalender gibt, weil, glaube ich, momentan kaum jemand seriös vorhersagen kann, wie sieht es denn nächstes Jahr im April, im Juli, im August, im Herbst 2021, wie sieht es denn da mit Corona-Zahlen in den jeweiligen Ländern aus, mit Reisebestimmungen? Also es ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit, das zum jetzigen Zeitpunkt vorherzusagen. Und tja, von daher warten wir da noch ein bisschen länger gerade drauf, als das sonst üblich wäre.
Es ist wirklich sehr spannend. Vor einigen Wochen habe ich F1 Nation gehört mit Tom Clarkson und Alex Jakes. Sehr empfehlenswerter Podcast übrigens. Auch wenn ich Tom Clarkson immer noch zu mellow finde. Aber hey, mein Gott, es ist halt ein offizieller Formel-1-Podcast. Ich glaube, um da wirklich arbeiten zu können, auch in der Öffentlichkeitsarbeit, musst du halt ein bisschen so sein. Sei es drum, es kommt immer mal wieder so eine kleine Anekdote, wo ich sage, ah, guck mal, das ist mal eine Information, das wusste ich tatsächlich selber noch nicht. Der große Preis von Australien soll ja eigentlich der Saisonstart sein. Ja? Also auch nächstes Jahr wäre das eigentlich ganz schön. Trotzdem muss man sich ja bald mal entscheiden, wie es da losgehen soll, denn es muss ja geplant werden, es muss gebaut werden, es muss gemacht werden. Jetzt ist Christian tatsächlich wohl eine Idee, weil man möchte den großen Preis von Australien 2021 auf jeden Fall fahren, weil die finanziellen Probleme durch diese sehr kurzfristige Absage 2020 dann doch sehr immens sind und man das irgendwie wieder reinholen muss, und die Formel 1 ist dann immer ein wichtiger Treiber, dass es das Gerücht gibt, dass im nächsten Jahr das Saisonfinale in Melbourne sein könnte. Nach Adelaide 94, das war das letzte Mal, dass die Formel 1 ein Saisonfinale 95, ja, ein Saisonfinale in Australien hatte, könnte das 2021 wieder passieren, was ich persönlich ja irgendwie ganz charmant fände.
Wär's, ja, absolut. Ich muss dazu sagen, ich bin aus diesen ganzen Kalenderdiskussionen inzwischen ausgestiegen.
Ja, gut. Weil
die Lage ist so volatil, dass ich mir gar nicht mehr die Mühe mache, mir da alles anzuhören, was die Leute so erzählen, weil das wechselt wirklich von Woche zu Woche. Aber Saisonfinale in Melbourne würde ich auch charmant finden. Ja, das wäre mal was ganz anderes. Und vor allem Ende 2021, wenn ich jetzt mal dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz vertraue, der sagt, nächsten Sommer ist alles wieder gut. Okay. Dann wäre ja Melbourne tatsächlich ein schöner Grand Prix. Aber wie gesagt, das ist Glaskugel. Also wer weiß das schon, wie es nächstes Jahr um die Zeit aussieht.
Ja, da muss man halt schauen. Ich glaube, mit Abu Dhabi ist vertraglich irgendwie was fixiert, dass das immer das Saisonfinale sein muss. Aber mein Gott, vielleicht Verträge sind auch mal dafür da, für Ausnahmesituationen das Ganze so ein bisschen zu verschieben. Trotzdem finde ich das ganz interessant. Also, dass man ja auch da höchstwahrscheinlich, Christian, diese provisorischen Kalender gar nicht wirklich fahren kann. Also könntest du dir vorstellen, dass es dann wirklich so bis Januar dauert, bis man dann ungefähr weiß, wo gefahren werden wird? Weil es ist ja tatsächlich so, dass Planungsarbeiten notwendig sind, jetzt gerade in Australien, aber dann, dass dann doch wieder nächstes Jahr viel mehr Traditionsstrecken, die halt schon da sind, befahren werden können. Also dass wir tatsächlich die Chance haben, den Nürburgring Mugello auch weiterhin zu sehen, weil es einfach feststehende Rennstrecken sind, die man dann einfach nutzen kann und man nicht Umbauarbeiten machen muss, wie in Melbourne, wie in Montreal, dass aber eben auch so Kurse wie Melbourne und Montreal auch nächstes Jahr rausfallen könnten im Extremfall.
Also ich halte Stand heute ganz ehrlich gesagt wirklich alles für möglich, weil wir sind im Juli ja diese ersten Grand Prix in Österreich gefahren. Da waren die Corona-Zahlen in Österreich wirklich extrem niedrig, ja, sehr, sehr niedrig. Jetzt haben wir was 3 Monate später und die sind wieder genauso hoch wie im Frühjahr. Also die Lage ist so unberechenbar. Ich glaube zwar, dass die Staaten, die Regierungen, die Gesundheitssysteme, die Krankenhäuser, dass die mit der Situation wesentlich besser umgehen können, weil man auch immer mehr über dieses Virus weiß. Also ich glaube nicht mehr, dass die gleiche Zahl Infizierte wie noch im März das gleiche Problem ist wie im März. Ich glaube, du verträgst mehr Infizierte und kannst es noch genauso gut handeln. Aber nichtsdestotrotz, der Blick in die Zukunft ist einfach so gut wie unmöglich. Du kannst dir jetzt einen schönen Kalender machen für die gesamte Saison 2021. Monate im Voraus und da merkst du, wir haben plötzlich eine riesen lokale Epidemie, Teil der Pandemie in irgendeiner Region der Welt, wo aber gerade die Grand Prix gefahren werden sollten. Und da ist ja, und das ist der springende Punkt, da kannst du Kalender machen, was du willst, wenn die Regierung in einem Land wegen steigender Zahlen irgendwo ein Ausreiseverbot ausgibt, dann gibt es halt auch keine Sonderregelungen für die Herren Formel-1-Stars oder meistens gibt es die nicht, ja, vielleicht ist auch sowas denkbar. Aber nochmal, alles, was wir da jetzt drüber spekulieren, ist eigentlich komplett für die Tonne, weil niemand hat die Glaskugel, nächstes Jahr in die Zukunft zu schauen. Und ich halte es deswegen auch für sehr, sehr möglich, dass wir Weihnachten noch keinen Kalender haben. Ich halte es auch für möglich, dass man überhaupt sagt, man entwickelt nur ein totales Kalenderprovisorium und sagt, wir stellen uns das so vor, aber mit 10.000 Sternchen dran. Und man handelt sich dann in Wahrheit so ähnlich wie dieses Jahr wieder während der Saison durch Blöcke durch, wo man sagt, wir bestätigen jetzt die nächsten paar Rennen, weil das ist das Einzige, was man halbwegs seriös ein paar Wochen im Voraus abstimmen kann. Vielleicht wird es auch so laufen. Aber wie gesagt, ich bin echt kein, weder Wahrsager noch Virologe, von daher für mich unmöglich. Und ich glaube, dass das den Verantwortlichen der Formel 1 genauso geht.
Ich finde es eigentlich auch eine sehr, sehr spannende Situation, da mal zu sehen, wie so diese ganzen administrativen Abläufe arbeiten. Also, ne, ich finde die Saison 2020, so wie sie jetzt läuft, ja sehr gut. Es ist für viele Teams natürlich sehr anstrengend, weil diese Tripleheader natürlich eine unglaubliche Belastung für Mechaniker, aber auch für Fahrer, aber auch andere Angestellte sind. Das ist nicht zu unterschätzen. Deswegen ist ja jetzt...
Wobei, da haben wir jetzt das Schlimmste hinter uns. Also tatsächlich ja. Ging es mir so. Und für uns war es auch hart. Ich will jetzt nicht der Oberjammerer sein, aber es war schon echt krass, diese 3 Tripleheader hintereinander. Aber umgekehrt, wenn du von so einem hohen Niveau an Arbeit kommst, tatsächlich diese Pause jetzt, also ich bekomme gefühlt wie aus der Winterpause. Es ist unfassbar, wie viel Zeit man hatte.
Ich bin sehr gespannt drauf, wie so die Teams wirken, wenn es dann in Russland losgeht. Ne? Also ich glaube auch, dass da sehr viel mehr Frische da ist. Aber trotzdem, das zu sehen, wie sie es alles so planen und zusammenwürfeln. Und ja, vielleicht ist Stefano Domenicali ja auch einer, der alles dafür tun wird, diese Traditionsstrecken wieder mehr in den Fokus zu rücken. Dadurch, dass man in Saudi-Arabien fährt, also im Nahen Osten sozusagen, kann man da natürlich auch einiges abdecken, muss man ja festhalten. Dann kann man vielleicht auch nächstes Jahr wieder nach Japan. Das wäre natürlich auch schön, wenn Suzuka wieder drin wäre. China auch. Naja gut, China nicht. Aber Suzuka wäre ganz schön, muss ich sagen. Das vermisse ich dann doch. Ich finde es spannend. Ich finde es total aufregend auch, weil einfach nichts wirklich feststeht, aber man sich trotzdem Gedanken machen kann. Man kann ja so ein bisschen rumspinnen, wo könnte die Formel 1 fahren. Vielleicht sehen wir sogar nächstes Jahr 2 Grand Prix in Deutschland. Wer weiß.
Oder Salzburgring.
Oder der Salzburgring.
Das ist natürlich komplett ausgeschlossen. Ja, hat auch keine Grade 1-Lizenz, soweit ich weiß. Aber das würde ich toll finden. Also Salzburgring im Tal, das wäre echt klasse.
Ne? Also vielleicht stehen uns ja noch so ein paar spannende Events nächstes Jahr offen. Vielleicht fährt man ja auch in Le Mans. Ja, das wäre auch mal was. Nein, ich find's toll. Es ist schade, dass diese Situation so ist, wie sie ist. Aber wir haben den Motorsport, wir haben Wochenendunterhaltung und wir können uns auch hier im Podcast unterhalten und ihr könnt mitreden, wenn ihr möchtet, in einer Hörersprechstunde. Wir laden euch sehr herzlich ein, mal dabei zu sein, mit uns über die Formel 1 zu schnacken. Das könnt ihr machen, indem ihr mir eine Mail schreibt an kevin.scheuren@meinsportpodcast.de, kurz ein paar Zeilen, worüber ihr reden wollt und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ähnlich so habt ihr die Möglichkeit, uns Sprachnachrichten zu schicken für die nächste Ausgabe zum großen Preis von Russland. Die Nummer steht in der Episodenbeschreibung. Ihr könnt mit uns in Kontakt treten über Twitter @StartingGridF1, #StartingGridMSP. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, mit uns zu quatschen, zu reden und eure Meinung, Fragen kundzutun. Da freuen wir uns sehr drauf und beantworten sie auch sehr gerne. Und dann können wir ja mal gemeinsam gegen Ende der Saison mal schauen, ob dann ein provisorischer Kalender feststeht und dann über den diskutieren. Christian, und jetzt machen wir nochmal eine kurze Pause und dann machen wir die Vorschau auf den großen Preis von Russland. Und da muss man fast sagen, die größte Chance, dass es spannend wird, die liegt bei Netflix. Warum das so ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com mit der Vorschau auf den großen Preis von Russland. Ich habe es vorhin angedeutet im vorherigen Segment. Die größte Chance für ein spannendes Rennen liegt bei Netflix, Christian, denn die Kollegen von Drive to Survive, die verfolgen an diesem Rennwochenende Mercedes. Und ja, wir wissen ja, wie das in Hockenheim gelaufen ist 2019. Es ging komplett in die Hose. Kann man eigentlich nur hoffen, dass es diesmal wieder passiert?
Ja, das ist so. Ich glaube, Mercedes hat noch kein einziges Rennen verloren in Sotli, oder?
Nein, ich habe es ja vorhin gesagt, seit 1913 ungeschlagen.
Ja. Also ja, echt, Bottas, das kommt ja noch dazu, der kommt da auch ganz gut zurecht meistens. Also die einzige Gefahr, und das ist auch keine wirkliche Gefahr, aber die ist tatsächlich, dass Mercedes in der ersten Reihe steht und dann jemand aus dem Windschatten rauskommt. Weil die Gerade ist tatsächlich so lang bis zur ersten Kurve, da erinnern wir uns an letztes Jahr zurück, da gab es ja diese Absprache bei Ferrari, wo man gesagt hat, okay, ich glaube Leclerc war auf der Pole und Vettel ist dann in Führung gegangen aus dem Windschatten raus. Und man hat gesagt, okay, passt, wir lassen den in Führung gehen, bevor wir uns da gegenseitig bekämpfen und dann vielleicht die Führung verlieren oder die Position verlieren. Aber Sebastian Vettel hat die Position halt dann nicht mehr zurückgegeben, so wie es eigentlich abgesprochen war. Es hat dann das Schicksal selbst erledigt, davon mal ganz abgesehen.
Ja.
Aber jedenfalls, Windschatten. Sehr, sehr starke Kraft auf dieser langen Geraden. Für mich der einzige Gegner für Mercedes gerade. Lassen wir uns überraschen. Aber ich sehe nicht, was die momentan aufhalten sollte. Ja, nee, echt, ich sehe nichts. Also es fällt mir jetzt quer, diesen letzten Take mit Leben und Spannung zu füllen. So sehr ich gesagt habe, Sotli ist eigentlich ganz cool in der sportlichen Hinsicht, fehlt mir echt der Glaube dran, dass das wahnsinnig spannend werden könnte. Ich sehe nichts, was da Red Bull besonders entgegenkommen könnte auf der Strecke. Ich sehe nichts, was Ferrari und Konsorten entgegenkommen könnte. Großartig, Motorpower brauchst du da auch. Also tja, schwierig.
Ja, es ist die kantigste Strecke der Formel 1, muss man ja sagen. Es sind eigentlich nur 90-Grad-Kurven, das ist ja vorhin gesagt, als du mit Bernd Meilinger joggen gegangen bist. Alex Albon, ich greife wieder auf F1 Nation zurück, der fühlt sich wohl in Russland, der findet die Strecke gut, hat in der Formel 2 auch tolle Ergebnisse dort erzielt und hofft natürlich darauf, dass er das in der Formel 1 auch machen kann. Allerdings bin ich da echt ganz arg bei dir. Wenn Mercedes nicht selber irgendwie sich ein Ei legt oder jemand wirklich richtig gut beim Start wegkommt und eben vielleicht nicht beide Mercedes auf den ersten beiden Startplätzen sind, dann wird es extrem schwer, da vorbeizukommen. Denn trotz der langen Geraden ist das Überholen eine ganz eigene Aufgabe. Damit kennt sich übrigens auch Valtteri Bottas aus. Grüße an Kimi Räikkönen an dieser Stelle. Es ist nicht so einfach. Deswegen ist tatsächlich, muss ich sagen, in dem Fall, Christian, auch das Mittelfeld wieder viel interessanter. Leider, man wünscht sich ja eigentlich, dass es ganz vorne interessant wäre, aber wir haben jetzt, glaube ich, ein paar Rennen gehabt mit Chaos und Co. Da können wir jetzt vielleicht mal ein in Anführungsstrichen normales Formel-1-Rennen ertragen. Wer ist denn im Mittelfeld das Team, von dem du am meisten erwartest an diesem Rennwochenende?
Boah, das ist eine unfassbar schwierige Prognose.
Ist es Racing Point? Ist es Racing Point durch die Mercedes-Power, die da die einen Vorteil haben?
Also grundsätzlich glaube ich immer, dass die von den Mittelfeldautos rein vom Auto her best of the rest sind, aber sie haben es ja teilweise nicht so auf die Strecke gebracht. Was übrigens auch daran lag, das hat Ottmar Safnauer gesagt kürzlich, dass die sich halt mit dem schnelleren Auto von der Grundschnelligkeit her ein bisschen darauf fokussiert haben, auch im Qualifying stärker zu werden, wohingegen sie in der Vergangenheit eigentlich immer das Rennen in den Vordergrund gestellt haben und damit auch sehr, sehr erfolgreich waren. Und jetzt, nachdem das nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat, hat, dass man sagt, ein bisschen mehr aufs Qualifying achten, möchte man wieder dahingehend die Strategie verändern, dass man sagt, man setzt wieder mehr aufs Rennen. Und wenn man dann Siebter ist im Grid statt Fünfter, ist ihnen das egal. Also da bin ich gespannt, was das bedeutet. Renault ist eine einzige Wundertüte. Da sind die aktuellsten Aussagen, dass sie selbst nicht genau wissen, warum sie schnell sind, weil sie dachten nach Spa, dass ihnen schnelle Kurven eher entgegenkommen, dass ihnen sowas ganz gut liegt. Mugello war dann wieder ein bisschen anders, ist auch gut gelaufen, das Auto, aber also die werden noch nicht schlau draus. Die erkennen noch keinen Trend, deswegen glauben sie jetzt, dass es einfach darum geht, dass das Fenster dieses Autos relativ schmal ist und wenn sie es treffen, ist es top. Wenn sie es nicht treffen und da teilweise auch nur eine kleine Abweichung weg ist, dann sind sie halt langsamer. Und McLaren tue ich mir ganz schwer einzuschätzen. Die hatten eigentlich auch tendenziell, Kevin, eher mit schnellen Kurven waren die stark, oder? Ja, Monza waren sie auch sehr, sehr gut unterwegs, also wo es auch schnell dahin ging. Gut, Monza war jetzt wirklich gar nicht so unähnlich. Also schwierig, für mich echt schwer. Also ich glaube, letztendlich werden es die üblichen Verdächtigen sein. Also Mercedes ist vorn, das ist klar. Aber mir kam noch ein Gedanke übrigens, als du jetzt so über Netflix gesprochen hast. Ja. Und der kam mir wirklich gerade erst jetzt. Ich habe mich gerade gefragt, warum eigentlich Mercedes genau in Sochi, am denkbar langweiligsten Ort für sowas, die Netflix-Episode filmen lässt. Das muss doch irgendeinen Grund haben.
Weil Toto Wolff entscheiden wird, ob er den Laden verlässt oder nicht. An diesem Wochenende fällt eine Entscheidung.
Das glaube ich auch, dass alle Entscheidungen vielleicht dieses Wochenende fallen werden. Ob wir sie auch schon am Wochenende erfahren,
Das
ist einmal dahingestellt.
Ja, ja.
Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass Lewis Hamilton der Vertrag, Toto Wolffs Zukunft als Teamchef oder nicht, da werden ein paar sich erinnern, dass ich da mal eine Wette laufen habe dazu. Mhm. Und Daimler Ineos, ja, da ist ja auch was im Busch, das wird ja gar nicht mehr dementiert inzwischen. Also das könnte der Grund sein, warum Netflix da mitfilmt. Aber es ist natürlich nur reine Spekulation.
Gut, Lewis holt sich den 91. Sieg. Ne?
Genau,
das ist natürlich richtig. Auch noch die Einstellung des Schumacher-Rekords. Übrigens am 1. Oktober 2006 hat Michael Schumacher sein letztes Rennen gewonnen. Schon sehr lange her.
Passt ja auch fast, weil du hast ja jetzt direkt fast den Jahrestag.
Es ist halt irre, dass Lewis Hamilton, also nehmen wir mal an, er gewinnt am Wochenende, obwohl Bottas natürlich gewinnen wird, aber wenn Hamilton gewinnt, 91. Sieg und am Nürburgring holt sich Hamilton dann den Rekord. Das ist natürlich dann nochmal bitterer, als wenn es bei Ferrari im Mugello gewesen wäre.
Mit dem entkleidenden Manöver im Michael Schumacher ist.
Boah, hör auf, ey. Dann packe ich die Gaströte aus, ne, wenn das passiert. es ist tatsächlich so, dass ich mir das auch schon gefragt habe, warum Netflix an diesem Wochenende bei Mercedes ist und würde das auch tatsächlich so sehen oder so werten, dass irgendwas passiert, egal ob es dann öffentlich wird oder nicht, dass wir dann in der Folge von Mercedes dann so ein paar Einblicke bekommen und so ein paar nette Statements. Also das finde ich sehr spannend. Auch das Thema Protest übrigens in Russland für Diversität und gegen Rassismus finde ich auch sehr spannend, muss ich sagen, weil sagen wir mal so, Russland ist jetzt auch nicht das freundlichste Protestland. Bin ich auch sehr gespannt drauf, ob Wladimir Putin überhaupt kommt und ob er den Pokal übergibt.
Und ob er Maske trägt.
Also ich würde fast sagen nicht. Gibt es eigentlich Zuschauer in Sochi?
Ja, gibt's. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele aus dem Kopf, aber gibt's.
Okay, also irgendwelche Geschichten werden geschrieben am Wochenende. Ich glaube persönlich, um nochmal diesen Punkt aufzugreifen, Mittelfeld, ein Team, was für eine positive Überraschung sorgen wird, obwohl das mittlerweile auch keine positive Überraschung mehr ist, ist Toro Rosso, AlphaTauri. AlphaTauri, Entschuldigung, bitte, mea culpa. Ich weiß nicht, ob es Gasly sein wird. Kwiat würde ich es fast schon gönnen, wenn er mal in Russland ein gutes Ergebnis einfährt, denn er freut sich sehr auf den Heim-Grand Prix. Es gibt ja auch die Daniel Kwiat-Tribüne und er hat aber auch natürlich schlechte Erinnerungen an Russland. Der Torpedo wurde in Russland geboren eigentlich so ziemlich, als er mit Sebastian Vettel Ping-Pong gespielt hat. Ich würde ihm gönnen, dass er mal ein richtig gutes Ergebnis einfährt und der AlphaTauri hat irgendwie in diesem Jahr eine ganz irre Balance auf allen Strecken, habe ich so das Gefühl, dass man auf allen Strecken was rausholen kann, es muss nur viel zusammenkommen und dann sind die in der Lage, richtig gute Ergebnisse einzufahren. Ich würde die jetzt auch mal als Überraschung nach vorne ziehen wollen. Ja, und ansonsten muss man fast davon ausgehen, dass hinter Mercedes und Red Bull erstmal wieder länger nichts kommt und dann wahrscheinlich Racing Point. Ferrari, Christian,
hat schon eine kleine Chance. Das muss nicht so passieren. Aber Marc Surer hat ja in einem unserer jüngeren Videos gemeint, dass Ferrari also mit den Reifen möglicherweise, wobei das widerspricht ja eigentlich genau der Theorie. Da habe ich gerade einen absoluten Logikfehler gehabt. Ja. Aber also, um's kurz zu machen, die Teams, die vielleicht eher Schwierigkeiten haben, weil sie die Reifen zu schnell verschleißen, da fällt mir zum Beispiel auch, nicht bei allen Rennen, aber ein paar Mal ist es passiert, Renault ein, die könnten in Sochi vielleicht einen Vorteil haben, weil der große Reifenkiller ist die Strecke ja nicht, wissen wir aus den vergangenen Jahren.
Das stimmt.
Also das heißt, da hast du eher das Problem vielleicht, dass du deine Reifen überhaupt ins richtige Temperaturfenster bekommst. Und wer die Reifen einigermaßen hart rannimmt, aber trotzdem nicht kaputt macht, der könnte ein Vorteil sein.
Etwas, was am Wochenende natürlich auch noch ist, und ich finde, Christian, da sollten wir, wenn es um den Russland Grand Prix auch noch darauf vorausschauen, ist die Formel 2. Die fährt ja noch und da wird es für unseren Mick richtig, richtig spannend an diesem Wochenende. Es ist das vorletzte Rennwochenende. Danach haben wir die Formel 2 noch einmal in Bahrain, in Sakir quasi auf dem Oval. Und Mick Schumacher führt aktuell mit 8 Punkten die Tabelle an vor Callum Ilott, dann Christian Lundgaard auf Platz 3 und Robert Schwartzman auf Platz 4. Und es gibt ja immer noch diese Diskussion, wer kommt denn jetzt in die Formel 1? Schwartzman, Schumacher oder doch Ilott, wird's der Meister, wird's keiner, es wird einer auf jeden Fall mindestens, glaube ich. Trotzdem ist es, finde ich, auch eine sehr interessante Situation wieder um Mick Schumacher. Haben wir auch viel darüber geredet in den letzten Wochen, auch privat, auch in der Telegram-Gruppe und so. Es ist ein bisschen vergleichbar mit seiner Formel 3 Europameisterschaftssaison, als er auch Meister wurde dort und in der zweiten Saisonhälfte plötzlich extrem gute Leistungen gezeigt hat und man fast schon das Gefühl haben musste, dass Prema ihm dann nochmal ein bisschen Leistung freigemacht hat. Ich will nicht sagen, dass das in diesem Jahr genauso ist oder dass es da Sachen gibt, die Prema jetzt nochmal ein bisschen mehr freischaufeln für Mick Schumacher. Fakt ist, er ist sehr konstant. Er ist der beständigste Fahrer, was die Podiumplatzierung angeht in der Formel 2. Und er kann in Russland einen riesigen Schritt machen Richtung Formel 2 Weltmeisterschaft und seinen Platz in der Formel 1, Christian. Das ist, finde ich, an diesem Wochenende etwas, was man auf jeden Fall beobachten sollte, die Formel 2.
Unbedingt, ja. Ich glaube, wenn Mick Schumacher tatsächlich Meister wird, dann hat er das Ticket in die Formel 1 gelöst. Da würde ich mich fast festlegen. Wenn er nicht Meister wird, sondern knapp verliert gegen einen der anderen Ferrari-Junioren, Lundgaard darf man auch nicht ganz vergessen, hat er, glaube ich, auch eine Chance. Weil ich bin da bei dir. Ich glaube, dass es theoretisch auch zwei werden könnten. Das wäre dann wahrscheinlich einer bei Alpha, einer bei Haas. Wobei bei Alpha das Cockpit ja quasi sicher ist. Also da Ferrari wird, glaube ich, nicht an Giovinazzi festhalten, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ein Cockpit kann Ferrari ja besetzen bei Alfa Romeo, das ist vertraglich gesichert. Bei Haas ist das nicht so. Bei Haas hat schon Günther Steiner und Clean Haas haben die Autorität drüber, nur Günther Steiner hat schon ein paar Mal signalisiert, wir fühlen uns jetzt auch reif, sozusagen ein Rookie auszubilden in der Formel 1, und das darf man nicht vergessen, man würde ja mit einem Rookie möglicherweise auch ein sehr großes Talent ins Team kriegen. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so hier, danke Haas, dass ihr euch erbarmt und uns hier einen Rookie abnehmt und ihr euch opfern müsst dafür, das kann ja auch eine echt große Chance sein. Ja, spannend. Also ich glaube tatsächlich, es wird viel von der Meisterschaft abhängen. Mick Schumacher eigentlich ist ja fast schon auf dem Weg in die Formel 1. Es würde mich echt sehr überraschen, wenn da jetzt noch so viel schief geht. Die Frage ist, wird er Champion oder nicht? Ich wünsche es ihm, weil er hat sich jetzt echt sehr, sehr gut geschlagen in den letzten Wochen. Hat da und dort natürlich auch ein bisschen profitiert von Pech oder Ausritten, Fehlern, Problemen bei den Gegnern. Ich habe gerade die Tabelle vor mir, 8 Punkte sind es. Ja. Wir reden im Wald von einem Vierkampf gerade um die Meisterschaft. Genau. Mazepin, Tsunoda vielleicht auch noch nicht ganz ausgeschlossen, aber das halte ich eher für unwahrscheinlich. Ja, wird spannend.
Ist eigentlich der am meisten zu verlieren hat, Christian Lundgaard als Renault Junior, weil er, wenn er Meister wird, eigentlich nicht wirklich Aussichten darauf hat, ein Formel-1-Cockpit zu bekommen, also maximal irgendwie Ersatzfahrer wird.
für ihn wird es tatsächlich schwierig, weil die Renault-Kiste, die ist ja zu. Ja. Und was will er sonst machen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Renault Junior bei einem der Ferrari-Teams fährt und einen anderen Platz gibt es halt nicht mehr. Mercedes wird ihn auch nicht reinsetzen statt Hamilton. Also ja, Lundgaard kann ich mir, selbst wenn er Meister wird, nicht in der Formel 1 vorstellen. Zumindest nicht mit dem Stammvertrag.
Wer fährt denn bei, Renault ist ja gar nicht mehr in der Formel E. War die nicht mit Edams zusammen in der Formel? Ist ja egal. Gut, dann sind die auch nicht dabei. Dann bin ich gespannt, wenn ein Ferrari Junior Meister wird. Ich glaube tatsächlich, dass, wenn Mick Schumacher Meister wird, ja, dann kriegt er ein Cockpit. Wenn Schwartzman Meister wird, ja, kriegt er ein Cockpit. Eilert wäre auch der große Verlierer. Der wird nämlich keins bekommen, glaube ich.
Tatsächlich. Ja, ich glaube auch, dass Schwartzman und Schumacher die besten Chancen haben drauf. Und das ist halt genau die Frage. Wenn Eilert Meister wird, gibt ihm Ferrari dann das Cockpit vielleicht vor Schwartzman? Sagen wir mal, die nehmen zwei rein, kriegt er dann das Cockpit vor Schwartzman? Kann ich mir vorstellen, weil Schwartzman halt der ist, der noch am ehesten Zeit hat von den dreien.
Ja.
Die anderen müssen ja quasi raus.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ist natürlich auch die Frage bei Alpha. Schwartzman bringt natürlich jede Menge Geld mit. Das ist einfach so. Und ich glaube, das Geld kann jeder gebrauchen, egal ob Haas oder Alpha. Mick Schumacher bringt den Namen mit. Das heißt, du bringst jede Menge Hype mit und auch potenzielle Sponsoren, die auf den Namen Schumacher aufspringen werden. Ich finde es spannend. Also sowieso die Formel 2, sehr, sehr interessant. Weißt du eigentlich, Christian? Höchstwahrscheinlich nicht, weil es ist ja gar nicht so dein Beritt. Aber warum jetzt zwischen Sochi und Bahrain so lange Pause ist?
Nein, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Also das ergibt für mich auch gar keinen Sinn. Die können auch fahren, theoretisch. Also naja, sei es drum. Mal gucken, wer am Nürburgring dann fährt, wenn überhaupt. Freuen wir uns auf den großen Preis von Russland in der Formel 2, in der Formel 1. Und wir tippen das Ganze natürlich jetzt noch. Ihr seid eingeladen, bei unserem Kicktipp-Spiel mitzumachen. Es gibt am Ende der Saison einen 2.000-Euro-Gutschein von motorsporttickets.com zu gewinnen. Lohnt sich auf jeden Fall, da dran zu bleiben. Christian, wir tippen die ersten drei. Die Pole-Position, natürlich den Dreher von Sebastian Vettel. Crash Daniel Kwiat. Und gibt es ein Safety-Car?
Also, du musst mich erinnern, das merke ich mir nicht alles.
Die ersten drei.
Pole Position fährt Valtteri Bottas. Die ersten drei im Qualifying oder im Rennen?
Im Rennen.
Das Rennen gewinnt Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas und dann machen wir auf Platz drei. Ist wirklich schwierig. Ich sage Charles Leclerc. Mutiger Tipp. Okay. Dreher Vettel, nein. Da sind wir immer noch bei einem Dreher, glaube ich, oder?
1,5.
Was war der halbe?
Der halbe war in Spa, glaube ich.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Weil ich habe ja, glaube ich, gesagt, einer auf diese
Saison. Ja, du bist, im Rennen. Tendenziell bist du noch gut dabei, ja. Der eine Tipp, den du richtig hast. Obwohl, ja gut, ein Weltmeister, aber den haben wir alle richtig.
Und was war die Frage wegen Fiat?
Crash Kwiat?
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, Kwiat wird ein tolles Rennen abliefern, weil es ist eine Abschiedsvorstellung aus Russland.
Und gibt es ein Safety Car?
Ja.
Ja. Gut, ich sage, Valtteri Bottas gewinnt vor Lewis Hamilton und Alexander Albon. Der wird direkt sein zweites Podium einfahren. Lewis Hamilton.
Das ist auch ein mutiger Tipp.
Ja, eben. Ne? Aber ich habe jetzt Vertrauen in Alex. Pole Position Lewis Hamilton. Bottas schafft es diesmal gut rauszukommen beim Start und gibt die Führung nicht mehr her. Sebastian Vettel dreht sich nicht. Kwiat crasht aber bei seiner Abschiedsvorstellung aus Russland und es wird so ein ganz trauriges Bild geben, wie er ganz traurig da durch das Paddock läuft und alle wissen, dass es vorbei ist. Und es gibt auch ein Safety Car, weil er wird es auslösen. Gut, das war Starting Grid für diese Woche. In den nächsten Wochen wird es sehr spannend für euch. Es wird sehr viel zu hören geben, denn Christian, wir haben eine tolle Interviewreihe, muss man ja eigentlich sagen. Wir haben uns mit Matt Bishop unterhalten. Wer ist Matt Bishop, für alle, die ihn nicht kennen?
Matt Bishop war ursprünglich Journalist in der Formel 1. Da wurde er mir auch zum ersten Mal ein Begriff als Chefredakteur von damals F1 Racing, die großartigste Zeitschrift zum Thema Formel 1, die es damals zu kaufen gab. Wurde später dann, und da könnte man jetzt schon tonnenweise Geschichten vorgreifen eigentlich, völlig gegen alle Beziehungen und Verhältnisse, die es damals gab, wurde er dann Pressesprecher bei McLaren unter Ron Dennis, zu dem er kein sehr gutes Verhältnis hat. Da gibt es auch eine tolle Geschichte, die er dann erzählt über dieses berühmte Foto mit den glühenden Bremsen und den zwei Bremspedalen bei McLaren in den 90er Jahren. und ist heute unter anderem engagiert. Also erstens hat einen sehr interessanten Twitter-Account, wie ich finde. Den weißt du wiederum besser als ich, Kevin. Kannst vielleicht das Handle dann hinterher streuen.
Ja.
Und ist auch involviert in die W-Series. Also ist da einer der Macher. Und, das wollen wir auch nicht unterschlagen, weil das war ihm auch sehr wichtig, oder da ist er gerade auf Promotour sozusagen, ist jetzt auch unter die Buchautoren gegangen. Und wir haben mit ihm auch über das Thema Diversität gesprochen. Ich betone das auch, weil es vielleicht jetzt gerade vor dem Grand Prix von Russland ganz spannend ist, weil Matt Bishop ist bekennender Homosexueller. Russland, wissen wir, ist da ja nicht so offen. Und ich finde es toll, dass er über dieses Thema auch sehr, sehr offen spricht. Spricht auch über Lewis Hamilton, spricht über seine Mutter. Wir haben, Kevin, wie lange dann eigentlich geredet mit ihm? Es war mit Sicherheit der absolute Rekord-Podcast, den wir je gemacht haben.
Ja.
Und ein paar der Geschichten sind wirklich toll. Also von Inside Formel 1 wirklich ganz tief drin. Ron Dennis, Fernando Alonso bei McLaren, wirklich tolle Geschichten, sehr spannend, sehr unterhaltsam. Aber auch menschlich sehr, sehr tiefgründig. Und also ich mag einfach, wie er über gewisse Dinge spricht. Er sagt auch zum Beispiel, ich möchte nicht zu viel vorweggreifen, aber wenn jetzt ein Fahrer sich als homosexuell bekennen würde, wäre das mit einem Schlag der größte Sportstar der Welt. Fand ich eine sehr interessante These, der ich im Übrigen auch zustimme. Also wirklich sehr spannend. Und ich glaube, wir haben es auf drei Teile aufgeteilt dann, oder?
Genau, es waren insgesamt 3 Stunden, die wir miteinander gesprochen haben. Und die teilen wir in 3 Teile auf. An den nächsten 3 Montagen gibt es die für euch. Wir beginnen am kommenden Montag, den 28. September, dann gibt es am 5. Oktober Teil 2 und am 12. Oktober Teil 3. Nächste Woche dann so sein Einstieg in den Motorsport, wie ist er dazu gekommen, seine ersten Schritte im Motorsport. Und dann gibt es noch viele weitere Themen dann in den nächsten Wochen. Viel für euch vor hier im Programm bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Es lohnt sich zu abonnieren, zu teilen, den Leuten zu sagen, was wir hier für euch machen. Und ihr könnt euch wirklich freuen. Das Ganze wird auf Englisch sein, aber ich denke, dem seid ihr alle mächtig und es ist sehr gut zu verstehen. Ihr könnt euch drauf freuen und natürlich nächste Woche dann die nächste reguläre Ausgabe. Also habt ihr jetzt die nächsten Wochen immer zweimal was für uns, also wenn ein Rennwochenende ist. Aber auch ansonsten haben wir für euch noch einige tolle Sachen vor. Und damit bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, dass du heute mit dabei warst, Christian.
Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
Und euch wünsche ich eine gute Zeit, viel Spaß beim Großen Preis von Russland, genießt das Wochenende, bleibt gesund und bis zur nächsten Ausgabe gilt wie immer nur eins, keep racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.